Ja, vielen Dank und herzlich willkommen heute Morgen zu unserer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung unserer Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020. Hier mit mir im Raum sind unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Frank Hiller, und unser Finanzvorstand, Dr. Andreas Strecker. Herr Dr. Hiller wird Ihnen zu Beginn ein allgemeines Update zur Unternehmensentwicklung und einen Überblick zu den Highlights im Berichtszeitraum geben. Herr Strecker wird Sie dann im Anschluss daran durch die wichtigsten Finanzkennzahlen führen. Und am Ende der Telefonkonferenz stehen Ihnen beide Vorstände wie immer im Rahmen unserer Q&A-Session für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Lassen Sie mich noch kurz hinzufügen, dass diese Telefonkonferenz auch aufgezeichnet wird und wir ein Replay anschließend auf unserer Website zur Verfügung stellen werden. Bevor ich nun das Wort übergebe, möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen, dass wir hier einen Haftungsausschluss auch haben in unserer Präsentation, den Sie ebenfalls dort finden. Hiermit übergebe ich gerne nun das Wort an unseren CEO, Herrn Dr. Hiller.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu den Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2020. Ich möchte direkt auf den Überblick gehen. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass wir insgesamt eine stark rückläufige Entwicklung der Vertriebszahlen haben infolge der Corona-Krise. Prozentual heißt das zweistellige Rückgänge beim Auftragseingang, beim Absatz und Umsatz. Das führt auch zu einem deutlichen Rückgang der EBIT-Rendite auf minus 8%, insbesondere aufgrund negativer Skaleneffekte. Weiterhin erfolgreich läuft unsere China-Strategie. Das Umsatzziel für 2022 wurde von 500 auf 800 Millionen Euro erhöht. Hier muss man natürlich sagen, dass wir uns derzeit im Hochlauf befinden und diese positiven Effekte die negativen Einflüsse der Corona-Krise derzeit nicht kompensieren können. Deswegen haben wir bereits frühzeitig gehandelt und seit Anfang des Jahres ein globales Effizienzprogramm Transform for Growth gestartet. Hier setzt es an einem umfassenden Maßnahmenkatalog zur Steigerung von Effizienz und Sicherstellung eines langfristigen Wachstums. Wir planen hier eine Kosteneinsparung von 100 Millionen Euro jährlich ab dem Jahr 2022. Die Aktualisierung der ausgesetzten Prognose für das Geschäftsjahr 2020 ist weiterhin nicht möglich. Das liegt auch daran, dass wir uns jetzt in den Urlaubsmonaten befinden, zahlreiche Kunden längere Werksschließungen haben, so dass der Auftragseingang, den wir zurzeit reinbekommen, dass der nicht wirklich richtig auswertbar ist. Auch im September wird es dann wahrscheinlich entsprechende Nachholeffekte geben. Man wird hier noch weiter im Jahr warten müssen, bis man hier eine konkrete Aussage treffen kann, wie sich die Vertriebszahlen weiterentwickeln. Die Mittelfristziele bestätigen wir trotz dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir gehen natürlich davon aus, dass das Jahr 2022 marktseitig ein besseres Jahr als das Jahr 2020 ist. Ich komme nun zu unserem Effizienzprogramm Transform for Growth. Zielsetzung dieses Programms ist die Einsparung von 100 Millionen Euro jährlich ab 2022. Wesentliche Handlungsfelder sind hier die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes, insbesondere auch hier die Berücksichtigung der Potenziale, die sich zukünftig aus unseren Aktivitäten in China ergeben. Automatisierung und Digitalisierung von operativen Prozessen, aber auch in den administrativen Bereichen und eine konzernweite Verschlankung der Organisationsstruktur. Neben der Reduzierung von Sachkosten soll ein Großteil der Einsparung durch Senkung von Personalkosten erzielt werden. Das führt auch zu einem Abbau von Stellen. Bis 2022 werden wir hier 1000 Stellen abbauen, ausgehend vom Stand Ende 2019. Wir sind hier auch schon ganz gut auf dem Weg. Im ersten Halbjahr 2020 haben wir 380 Stellen abgebaut, im Wesentlichen durch Absteuerung von Leiharbeitnehmern, aber auch durch entsprechende Fluktuation, die nicht nachbesetzt wurde. Das reicht nicht aus, deswegen sind wir derzeit in intensiven Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein Freiwilligenprogramm. In diesem Freiwilligenprogramm sollen sozialverträglich weitere 350 Stellen abgebaut werden und die restlichen Stellen, das sind rund 270 Stellen, wollen wir in den nächsten 18 Monaten über auslaufende Verträge bei Befristung beziehungsweise natürliche Fluktuation erzielen, so dass wir insgesamt diesen doch großen Stellenabbau möglichst sozialverträglich gestalten können. Dieses Programm Transform for Growth ist ein Fundament für die nachhaltige Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich komme nun zu unserer China-Strategie, die sicherlich im Schatten der aktuellen Entwicklung durch die Corona-Krise steht und vielleicht nicht die Bedeutung findet, die sie verdient hat. Wir sind in dem Joint Venture mit Sany in den ersten Monaten bereits positiv unterwegs auf der Ergebnisseite. Wir gehen davon aus, dass wir das Absatzvolumen für 2020 verdoppeln und haben deswegen auch nochmal aufgrund zusätzlicher Aufträge das Umsatzziel von 500 Millionen auf 800 Millionen Euro in 2022 erhöht. Das entspricht der Marktnachfrage, die es heute schon gibt. Im Wesentlichen resultiert das aus Marktanteilsgewinn. Damit positionieren wir uns sehr erfolgreich und als idealer Technologiepartner im weltweit größten Motorenmarkt in China. Ich komme nun zu den Vertriebszahlen. Sie sehen hier die entsprechenden Rückgänge beim Auftragseingang. Knapp minus 35% auf leicht über 620 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020. Der Absatz minus 27,3% auf knapp 74.000 Einheiten und der Umsatz um minus 33% auf 620 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Wir haben hier, Sie sehen es, wir haben hier deutliche Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise und auch durch den entsprechenden Produktmix-Effekt haben wir einen höheren Umsatzrückgang als Absatzrückgang. Der Absatz bei Torqeedo läuft entsprechend gut, hat sich hier verdoppelt durch neue Aufträge. Auch ist Torqeedo in ihrem Geschäft nicht so stark betroffen durch die Corona-Krise wie das Kerngeschäft von Deutz. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2020 liegt bei 253,5 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr lagen wir doch deutlich höher auf einem Niveau von 462,6 Millionen Euro. Auf der nächsten Seite haben wir einen Blick auf den Umsatz nach Regionen. Hier kann man zunächst mal sagen, dass wir einen noch den geringsten Einbruch in Deutschland haben. Dementsprechend hat sich hier auch der Anteil des Umsatzes von 17 auf 19% erhöht. Wir haben einen dramatischen Rückgang in Amerika von minus 47,3%, sodass auch hier der Umsatzanteil von 23% auf 18% zurückgegangen ist. Amerika ist relativ stark von der Corona-Krise betroffen. Auf der anderen Seite haben wir hier auch von der Kundenstruktur im Wesentlichen Rental-Kompanie, Vermietgesellschaften, die dramatisch die Auftragsvergabe zurückgedreht haben. Asien-Pacific mit minus 30,6%. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass die positiven Entwicklungen des SANY Joint Ventures nicht berücksichtigt sind, weil wir hier nicht voll konsolidieren, sondern at equity. Soweit vielleicht zu dem Umsatz nach Regionen. Und dann nochmal Umsatz nach Anwendungsgebieten. Hier sehen Sie zunächst mal, dass wir einen relativ starken Rückgang im Bereich Material Handling haben. Das sind im Wesentlichen auch Produkte, die wir in der Region USA sehen. Auch hier Rental Companies als Hauptkunden, die dramatisch die Aufträge zurückgenommen haben. Bei den Baumaschinen ein Rückgang von minus 32,8%, Landtechnik stärker betroffen mit minus 42,4%, hängt hier auch im Wesentlichen von der Kundenstruktur ab. Wir haben hier einige Kunden, die in Risikogebieten des Coronavirus liegen, so dass wir hier einen relativ starken Rückgang haben. Sehr erfreulich ist die Stabilität unseres Servicegeschäfts bei so einem Markteinbruch durch einen relativ moderaten Rückgang von minus 4,5%. Man sieht, dass unsere Aktivitäten im Bereich Service greifen. Deswegen konnten wir hier auch den Umsatzanteil von 19 auf 27% erhöhen. Vielleicht soweit von meiner Seite und ich übergebe nun an meinen Kollegen Andreas Strecker für die Finanzkennzahlen im Detail.
Ja, guten Morgen meinerseits. Ich berichte jetzt über das operative Ergebnis und das Konzernergebnis. Der EBIT vor Sondereffekte liegt jetzt bei 49,9 Millionen negativ, entspricht einem Umsatzniveau von minus 8%. Das ist natürlich getrieben durch das deutlich reduzierte Umsatzvolumen durch Corona und der negativen Skaleneffekte, die Sie daraus ergeben haben. Wir hatten, wie Sie aus früheren Calls wissen, Fortführungsvereinbarungen zu schließen mit Zulieferern, die sich in Insolvenzverfahren befunden haben. Das war dann ein Betrag von 10 Millionen Euro. Und wir haben auch aktivierte Entwicklungsprojekte teilweise wertberichtigt in Höhe von 5 Millionen Euro. Positiv haben wir Kostensenkungen angestoßen und natürlich auch die Kurzarbeit in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat der Vorstand auf die einjährige variable Vergütung für 2020 verzichtet. Auch leitende Angestellte haben auf einen Großteil der variablen Vergütung für 2020 verzichtet. Das Konzernergebnis entsprechend auch rückläufig aus gleichen Gründen auf minus 52,3 Millionen Euro. Wenn man die Geschäftsentwicklung nach Segmenten anschaut, sehen wir, dass Compact Engines deutlich stärker getroffen ist als Customized Solution. Wir liegen bei Auftragseingang und Absatz bei minus 41%. Das ist maßgeblich getrieben auch durch die Rückgänge in USA auf dem Segment Material Handling. Umsatz entsprechend 37,8% negativ und der EBIT dann bei minus 49,8 Millionen. Customized Solution vom Auftragseingang deutlich weniger betroffen mit minus 8,4% im Absatz. Auch hier ein Rückgang um minus 30%, allerdings noch ein positives Ergebnis. Wenn wir das Sonstige anschauen, hier sehen wir, dass die Absätze durch Tokedo gestiegen sind. Hier ist auch drin die Firma Futabis im Bereich Sonstiges. Der EBIT liegt bei minus 6,7 Millionen im Vergleich zu minus 11,3 Millionen im Vorjahr, als wir die Damsa in Argentinien konsolidiert haben. Die F&E-Ausgaben sind leicht gestiegen auf 46,2 Millionen Euro. Das entspricht dann einer Quote von 7,5%. Die ist natürlich jetzt auch gestiegen, weil der Umsatz zurückgegangen ist. Die Investitionen haben wir zurückgefahren hier um 7,8%, um, sagen wir, auch den Cashflow entsprechend zu schonen. Allerdings haben wir wichtige Zukunftsprojekte nicht gebremst. Auf der Working Capital Seite sehen wir eine absolute Reduzierung auf 308,9 Millionen Euro. Die Quote ist leicht hochgegangen. Allerdings haben wir bestimmte Vorratsbestände gezielt hochgefahren, um auch in Corona-Zeiten lieferfähig zu sein. Darüber hinaus haben wir auch aus den Insolvenzfällen auch die Bevorratung hochgefahren, um auch einen entsprechenden Lieferantenwechsel bewerkstelligen zu können. Der operative Cashflow ist negativ mit minus 43 Millionen, natürlich auch bedingt durch die Ergebnisentwicklung. Wenn man den Free Cashflow und die Nettofinanzposition anschaut, liegen wir im ersten Halbjahr bei minus 85,7 Millionen Euro. Das liegt auch hier wiederum an den negativen Halbjahresergebnissen. Allerdings haben wir weiter erhebliche Maßnahmen eingeleitet, um den Cashflow entsprechend zu schonen. Auf der Eigenkapitalquote sehen wir, dass wir nach wie vor bei knapp 50% liegen. Eigenkapital jetzt bei 596 Millionen Euro. Wir haben durch eine weitere Kreditlinie, sagen wir jetzt 310 Millionen Euro langfristige Bankdarlehen. Der Zinslohn läuft bis Juni 2024. Die neue 150 Millionen Euro Linie bis November 2021. Zum Stichtag 30.06.2020 haben wir 49 Millionen Euro in Anspruch genommen. Die finale Kaufpreisrate aus der Grundstücksveräußerung wird jetzt nunmehr in 2021 erwartet. Wir sind hier abhängig von Beschlüssen der Stadt zum Bebauungsplan. Insofern wird dieser Betrag in 2020 nunmehr erwartet. Ich gebe zurück an Frank Hiller zur Prognose und die mittelfristigen.
Gut, abschließend zu unserer Präsentation, Prognose 2020 und Mittelfristziele. Derzeit ist es nicht möglich, eine Gesamtjahresprognose für das Jahr 2020 herauszugeben. Hier müssen wir die Marktentwicklung der nächsten Monate abwarten. Für das dritte Quartal, hier sehen wir auch ein herausforderndes drittes Quartal mit entsprechenden Auswirkungen aus der Corona-Krise, jedoch einen vergleichsweise moderateren Verlauf als hier im zweiten Quartal. Beim Ausblick 2022 sind wir nach wie vor optimistisch und halten hier an unseren Mittelfristzielen fest mit 2 Milliarden Euro Umsatz und 7-8% EBIT-Marge. bedingt ist. Das ist natürlich im Wesentlichen auch durch unsere China-Aktivitäten, das Einsparungsprogramm, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Und sicherlich gehen wir davon aus, dass das Marktumfeld im Jahr 2022 besser sein wird als in dem Jahr 2020. Soweit zu unseren Ausführungen. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Fragen- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten gefolgt von 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten gefolgt von 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt gefolgt von 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Antje Körich von Bösen Zeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die erste zu dem Verzicht auf die variable Vergütung. Ist das ein aktiver Verzicht oder fällt der angesichts der Zahlen, fällt da die variable Vergütung für 2020 nicht sowieso weg? Also an was misst sich denn die variable Vergütung sowohl für den Vorstand als auch für die Führungskräfte, was Sie angesprochen haben?
Gut, da würde ich mal, Frau Kulrich, würde ich mal darauf antworten. Bei der variablen Vergütung gibt es einerseits wirtschaftliche Kennzahlen, die natürlich sicherlich geringer jetzt ausfallen werden. Auf der anderen Seite gibt es strategische Ziele, die wir verfolgen. Und auch auf die wird entsprechend verzichtet. Sie können sich das im Geschäftsbericht im letzten Jahr anschauen, was für eine Größenordnung das war. Letztendlich sind es variable Größen. Die werden natürlich in einem Jahr 2020 würden die generell geringer ausfallen. Aber es ist trotzdem ein beträchtlicher Betrag, der auch letztendlich über die strategischen Ziele erreichbar ist. Und es ist sicherlich ein Einsparungspotenzial für das Unternehmen, kann natürlich in keinster Weise das kompensieren, was wir marktseitig an Kosten haben. Aber es ist ein Beitrag des Managements. Das ist einerseits des Vorstands. Es gibt aber auch einen Beitrag der leitenden Angestellten, die auf rund 50% der Ziele verzichten. Auch der Aufsichtsrat hat seine Bezüge dort entsprechend reduziert. Und die gesamte Belegschaft ist eben hier angehalten, massiv in Kurzarbeit zu gehen, wo es natürlich auch entsprechende Gehaltseinbußen gibt, obwohl wir eine deutliche Aufzahlung auf das Kurzarbeitergeld haben.
Können Sie denn diesen Effekt aus dem Verzicht von Aufsichtsrat, leitenden Angestellten und Vorstand in Summe einmal beziffern?
Das lässt sich sicherlich beziffern, aber erst am Ende des abgeschlossenen Geschäftsjahres.
Meine zweite Frage wäre zu der finalen Kaufpreisrate aus der Grundstücksveräußerung. Können Sie eventuell eine Größenordnung nennen? Sie sagten, es steht nicht genau fest, aber vielleicht so in was für einer Spannbreite man da vielleicht rechnen kann.
Ja, kann ich beantworten. Größenordnung sind 60 Millionen Euro.
60?
Ja. 6-0? Ja. Und wir gehen jetzt davon aus, dass die im ersten Halbjahr dann 2021 kommen wird.
Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Ralf Arendt von Königliche Rundschau. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe zunächst mal eine Frage zum China-Geschäft. Sie haben von Produktionsoptimierungen im weltweiten Netz gesprochen. Bedeutet das auch, dass Produktion aus anderen Regionen, Klammer auf Deutschland, Klammer zu, nach China verlagert wird? Und dann habe ich noch Fragen zu Ihrem Stellenabbauprogramm. Wie viel dieser 1000 Stellen, die Sie streichen wollen, entfallen auf Deutschland? Und in welchem Umfang nutzen Sie noch Kurzarbeit derzeit und wie lange noch? Dankeschön.
Ja, Arends, vielleicht ganz kurz zu unseren China-Aktivitäten. Insbesondere Potenzial sehen wir hier auf der Komponentenseite. Wir haben natürlich durch unsere China-Aktivitäten ein lokales Sourcing durchgeführt. Also die Motoren, die wir in China herstellen, werden bedient mit Komponenten, die auch in China bei Unterlieferanten hergestellt werden. Hier ergibt sich auch für uns ein deutliches Kosteneinsparungspotenzial, diese Komponenten dann auch einzusetzen für unsere anderen Produktionsstandorte. Ist geplant, Motorenproduktion von anderen Standorten nach China zu verlagern, insbesondere von Deutschland aus. Hier kann man sagen, müssen wir uns natürlich dem Wettbewerb stellen, aber generell ist unsere Intention, lokal für lokal zu produzieren. Also für die Kunden hier in Europa wollen wir natürlich auch hier aus Europa produzieren, wenn wir das, sag ich mal, zu entsprechenden Kosten machen können. Das sind jetzt auch die Diskussionen, die wir mit dem Betriebsrat führen. Wir sind hier relativ weit fortgeschritten, aber sind noch nicht am Ende. Und wenn Sie jetzt fragen, wie viele Stellen dieser 1000 Stellen in Deutschland abgebaut werden, so kann ich hier noch keine konkrete Zahl sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Großteil schon auf Deutschland entfällt.
Kurzarbeit?
Kurzarbeit machen wir konsequent. Und ist auch jetzt beantragt für
Genehmigt ist auch dann.
für das gesamte Jahr genehmigt. Und das ist ein wichtiges Instrument für uns, um hier entsprechend die Kosten niedrig zu halten.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Wie viele Schichten arbeiten Sie derzeit in Deutschland?
Im Wesentlichen in einer Schicht. Es gibt hin und wieder mal Ausnahmen, dass wir bestimmte Bänder haben, wo die Nachfrage recht gut ist, wo wir dann, sage ich mal, die Schichten entsprechend erweitern auf eine 8. Stunde, oder wo es auch mal ein Samstag gibt, wo wir arbeiten, aber generell arbeiten wir im Einschichtbetrieb.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern gefolgt von 1. Die nächste Frage stellt Jonas Janssen von Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Ich hätte auch noch eine kurze Nachfrage, wo Sie das eben mit China ausführten. Wo wollen Sie denn dann in Zukunft in Europa produzieren? Also wäre das dann trotzdem weiterhin Deutschland als Produktionsstandort oder würde das eventuell ganz wegfallen? Und die sozusagen daran anschließend die Frage, hatten Sie in China denn die Kapazität, wenn da dann mehr produziert wird, das mit der gleichen Belegschaft zu machen oder würde man dann dort in gewisser Weise Personal aufbauen müssen oder aufbauen wollen?
Ja, also ich sag mal, die Standorte, die wir hier in Europa und Deutschland haben, ist ja im Wesentlichen, sage ich mal, Deutschland und Spanien. Das sind starke Standorte, wo wir natürlich Optimierungspotenzial sehen, aber wo wir auch eine Perspektive in der Zukunft sehen. In China diese zusätzlichen Aktivitäten, die wir durchführen, führt natürlich dazu, dass wir dort für dieses Geschäft, wenn das hochgeht auf 800 Millionen, dass wir dort entsprechend Personal aufbauen werden. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Ja, genau. Entschuldigung. Danke. Ich war schon wieder.
Die nächste Frage kommt von Ralf Arends von Königliche Rundschau. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, Entschuldigung, ich habe dann doch noch eine Nachfrage zu China. Ich bin einer der Menschen, die nicht täglich an einem Motor rumschrauben und insofern frage ich mich, um welche Komponenten es geht, die möglicherweise aus China geliefert werden. Und können Sie noch etwas zur Geschäftsentwicklung von Tokedu sagen? Also zur Ergebnisentwicklung in diesem Jahr? Danke.
Also die Komponenten, die wir in China sourcen, sind wirklich alle Komponenten für den Motor. Das geht los beim Motorengehäuse, Gussteile, Kurbelwelle, Nockenwelle, wirklich jegliche Komponenten. Da müssen wir wirklich lokal sourcen. Das bringt uns auch deutliche Kosteneinsparungen. Da ist nicht so ausgeschlossen. Und Ihre zweite Frage war die Geschäftsentwicklung Torqeedo. Wir haben ja das Ziel, dass wir dann im Jahr 2021, im nächsten Jahr, Break-Even schaffen und die Verluste in diesem Jahr halbieren wollen. Dort waren wir zunächst mal nicht auf einem guten Weg in den ersten Monaten, weil auch die Corona-Krise deutlich das Geschäft im April, wo die ganzen Häfen geschlossen waren, auch negativ beeinflusst hat. Es hat sich jetzt aber relativ stark erholt, so dass wir wieder eigentlich auf in Richtung unserem ursprünglichen Plan unterwegs sind. Torqeedo profitiert dort mit seinen Produkten genauso wie bestimmte Branchen, die jetzt Gewinner, sage ich mal, der Corona-Krise sind, wenn Sie beispielsweise an den Bereich Caravaning denken, Wohnmobile, Wohnwägen oder auch das Thema Fahrräder und E-Bikes, die ja doch eine Hochkonjunktur haben. So hat es sich dann nach Öffnung der Häfen und der ganzen Binnengewässer wieder sich sehr gut bei Torqeedo erholt. Und Sie sehen das auch generell an den Produktionszahlen, die fast doppelt so hoch oder Absatzzahlen, die doppelt so hoch sind wie im Vorjahr.
Danke.
Die nächste Frage stellt Antje Kullrich von Börsenzeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, hallo. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu der eine Frage des Kollegen Arendt eben. Habe ich das jetzt verpasst oder hatten Sie die Zahl der Beschäftigten, die aktuell in Kurzarbeit sind, hatten Sie die genannt? Die hätte ich gern noch.
Gut, man muss sicherlich jetzt das Monat für Monat schauen. Im April, als dann mal auch die Bänder geschlossen waren, hatten wir über 1000 Leute, das sagen wir Fulltime-Employees in Kurzarbeit. Also es waren sicherlich mehr Einzelpersonen in Kurzarbeit. Sagen wir, in Summe waren das aber gerechnet 1000 Leute. Das hat sich im Mai Größenordnung 700, im Juni um die 500. Also es ist natürlich nicht mehr ganz so hoch wie im April, weil die Bänder laufen. Aber es ist immer noch sehr, sehr substanziell. Also es ist das Äquivalent von 500 Personen, aber es betrifft sicherlich mehr. Wir hatten auch, sagen wir mal, stellenweise bis zu 800 Angestellte im Homeoffice, dann die quasi dann von zu Hause dann ihre Tätigkeiten wahrgenommen haben.
Ja, aber das hat ja nichts mit Kurzarbeit zu tun, oder? Also
Nö,
waren die
das
auch in
nicht,
Kurzarbeit?
aber nee, das nicht. Aber ich sag mal, wir haben sag mal, schon geschaut, dass wir die Leute sag mal, da beschäftigen, wo die Ansteckungsgefahr gering ist. Sag mal, insofern haben wir in den letzten Monaten sag mal, sehr viel sag mal, neue Dinge gemacht.
Also aktuell sind 500 Fulltime-Equivalent in Kurzarbeit. Das ist so richtig.
Ja.
Okay, danke.
Sie müssen hier natürlich auch berücksichtigen, dass jetzt gerade Urlaubszeit ist und die Leute dann natürlich, sage ich mal, dass die Kurzarbeit entsprechend zurückgeht, weil sie Urlaub machen.
Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern gefolgt von 1. Es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Ich übergebe jetzt das Wort an Leslie Ilken.
Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse an dem Call heute und stehen Ihnen selbstverständlich auch nach diesem Call im PR-Team jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und auf bald. Wiederhören.